Wir sprachen vorhin noch von was, wir haben schon gesprochen, bevor wir hier saßen. Ich würde dich gerne daran nochmal erinnern, weil ich das eine sehr, sehr interessante Frage fand. Und zwar hattest du vom Enneagramm gesprochen und davon, dass ich hatte dich schon unterbrochen. Die Frage, kannst du sie nachher nochmal, weil das ist natürlich sehr, sehr interessant, diese Charaktertypisierungen, wozu die da sind.
Und ja. Mir ist einfach aufgefallen, dass es ja also nicht nur das Enneagramm, sondern auch andere Konzepte gibt, in denen ja erstmal sozusagen festgelegt wird, wie ich bin und wer ich bin. Also da wird erstmal so ein Status, in dem man also ja, ich bin das und das und die ganzen Strukturen kommen da und daher und da und da ist das und so. Und dann ich so den Eindruck hatte, dass das für einen Europäer oder hier, wo ich lebe, so den Eindruck erweckt, als wenn es hier für die Menschen doch eine bestimmte Wichtigkeit hat, das erstmal wirklich zu wissen. Also über den Kopf erstmal wirklich zu wissen, okay, jetzt weiß ich genau, wer ich bin. Jetzt nicht so in den Objekten, also Haus, Auto oder sowas, sondern in diesen Charakterzügen. Also diesen Schmerz habe ich erlebt, weil, und meine Beziehung war immer furchtbar, weil, und das, und jetzt weiß ich endlich. Und wenn das einmal klar ist, so, dann eröffnet sich vielleicht für einige zu sagen, nee, das bin ich eigentlich nicht. So, aber bevor diese Hinterfragung kommt, ne, welches Ich, also wer ist dieses Ich, das überhaupt das alles wissen will, dass ich so den Eindruck hatte, dass das in einigen Kulturen scheinbar leichter zu fallen scheint, dass die Menschen einfach sich dieses Ich als erstes hinterfragen, also wo das nach vorne gar nicht so im Kopf nochmal so eine Festigkeit kriegen muss, um dann zu sagen, das bin ich nicht.
Du meinst, wo das Ich direkt hinterfragt,
ja,
auf dem Umweg über die Strukturen.
Wo gleich der Hinweis kommt, ja, welches Ich will das überhaupt wissen?
Ja, okay.
Das fand ich ganz lustig so. Also ich habe das so in einigen Kursen auch erlebt. Meine Güte, da habe ich immer gedacht, boah, jetzt weiß ich endlich, wer ich bin. Und
ja, das kann ja, sagen wir mal so, das kann ja an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Punkt, und zwar an dem Punkt, wo du an Entwicklung glaubst, ganz hilfreich sein. Wenn du zum Beispiel einfach mal nachschaust, was ist denn so das Grundprogramm? Es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt im Konkreten zu beschreiben, was in deinem Leben passieren wird oder warum etwas passiert ist, dann werden wir, sagen wir mal, in der billigen Astrologie, ja, es gibt ja auch eine teure oder eine sinnvolle Astrologie, die ist wahrscheinlich im Enneagramm nicht ganz unverwandt, nämlich die guckt einfach, was sind denn das für Raum-Zeit-Konstellationen gewesen? Ja, was ist denn da hier überhaupt möglich? Was kann sich denn hier jetzt ausdrücken? Wir reden nur von Struktur, ja, wir reden nur von Struktur. Und für mich ist es einfach interessanter daran, also wieder, statt das zu erkennen, genau wie du gesagt hast, oh, wir reden hier über Strukturen, findet sofort wieder die Verwechslung mit der Struktur statt. Das bin ich, ne? Also wie gesagt, oh, es ist, ich bin eine 7, ne? Oder eine 5 oder eine 3, was auch immer das sein wird, keine Ahnung. Und darum bin ich so. Also ich erkenne nicht, dass alleine meine Frage, warum will ich eigentlich wissen, genau wie du das gesagt hast, was ich für eine Struktur, für einen Charaktertyp bin, was ich für eine Fixierung habe. Warum oder was ist denn da für eine Idee dahinter? Weil wenn ich sage, ich habe eine bestimmte Charakterstruktur, hochinteressant, würde auch niemand bestreiten wollen, ja? Dann kann ich ja unmittelbar sehen, diese Struktur, ja, sofern es sie denn gibt, und ich sag mal, ja, na klar gibt's die, ist ja nicht von mir gemacht. Ja, so, also heißt, können wir jetzt nennen, Genetik, Konditionierung, Beeindruckung, Erfahrung, Lebensgeschichte, ja. Also dieses, was mich beeindruckt hat. Und das kann ja, wie gesagt, wieder hochdramatisch sein. Gut. Und der Verstand hat die Tendenz, eine Geschichte zu Ende erzählen zu wollen. So funktionieren Filme im Fernsehen. Darum machen die Amerikaner so viele schlechte Filme, weil die immer ein Happy End brauchen, ja. Wird Sodom und Gomorra abgeschlachtet, ja. Und am Schluss haben sich alle lieb oder der Gute hat gewonnen und der Böse ist in der Hölle, ja. So ganz einfach. Aber die Geschichte muss zu Ende erzählt werden. Und du hast zu keiner Zeit erkennst du, das ist einfach ein netter Film. Also du kannst dich, ganz ernsthaft, warum solltest du dich nicht mit mir näher kaum beschäftigen? Das ist hochinteressant. Das ist, du kannst dich ja auch mit Mineralien beschäftigen oder mit Geologie oder hochinteressant alles, weil klar, das Leben ist da, der Raum ist da, es ist möglich. Aber darinnen ist einfach immer das Angebot mitzubekommen, hey, guck mal, das ist das, was dich interessiert. Du beschäftigst dich auf eine Art und Weise mit dir selbst, die streng limitiert ist. Die also festgelegt ist auf deine Charakterstruktur. Ja? So. Und wenn mir das aufgeht, ist natürlich das Enneagramm dann wieder oder Astrologie oder was es auch immer ist. Ja, ich bin,
NLP oder irgendwelche.
Was auch immer. Ein interessantes Werkzeug, ja, was dann natürlich aber sofort stumm wird. Weil dieses Werkzeug hat mich nur dahin geführt zu sehen, oh, ich habe also mich mit den Limitierungen von mir selbst beschäftigt und wollte im Grunde genommen diese Limitierungen erlösen. Ja, also ich wollte zum Happy End kommen, nämlich zu wieder mir als befreitem Wesen, mir als Charakter, dem im Grunde genommen nichts mehr anhaftet, was mich hindert, hemmt, ja, oder zurückhält. Und das kann ich tun.
Also diese Ich-Idee, dieses Ego strebt immer nach dem Happy End.
Ja, absolut. Ah, absolut.
Ich gehe den und den Weg von Ursache und Wirkung und dann komme ich irgendwann an und dann ist alles
genau, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja? Oder ich will den steinigen Weg. Ne? Ich mache mir das nicht einfach. Ne?
Ich mache mir das nicht einfach. Ne?
So. Und das brauchst du auch nicht. Ja? Also, ernsthaft, das brauchst du nicht. Aber es ist natürlich so interessant, einfach mal wirklich das zu hören. Ja?
Also hier war eine große, also das erste Mal Enneagramm und auch NLP im Zusammenhang jetzt mit Spiritualität, um ein Wort zu finden, gehört habe, kam sofort eine totale Antipathie, weil während des Marketingstudiums diese Art von Konzepten eingesetzt werden.
Genau.
Um Produkte an den Mann zu bringen. Ja. Also erstmal wird die Zielgruppe recherchiert, dann wird schön gesagt, wie ticken die Leute und dann wird das Produkt dazu erfunden und dann wird der Mangel erzeugt und dann wird gesagt, so, nun müsst ihr das schön kaufen, weil dann seid ihr wieder vollständig.
Genau.
Ja. Und von da habe ich dann das erste Mal so Enneagramm gehört und dann gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? Und habe eigentlich die Qualität erst ein bisschen später darin gesehen, so wie er immer mehr klar wird, dass das immer eine Medaille ist. Ne?
Das ganz ist, genau, das ist der Punkt.
Dass das gar nicht trennt, dass nur der Verstand das immer trennt in gut und schlecht. Und dass das das aber nicht gibt.
Genau.
Das Bewusstsein interessiert sich nicht für positiv und negativ. Das ist ja auch so schön in der Psychologie bei Kindererziehung oder überhaupt, wenn man Menschen beobachtet, dass ja auch die Aufmerksamkeit nicht unterscheiden kann in gut und schlecht.
Ja.
Deshalb ist das so spannend zu sehen, dass wenn die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit will, ist das der Aufmerksamkeit egal, ob sie dich nur anmeckert oder schlägt oder wie auch immer du Aufmerksamkeit dann für die Aufmerksamkeit ist das die, ne, so.
Genau, wobei wir jetzt also am Anfang wirklich aufpassen müssen, das ist der auch die Gedanken. Also die Bewertung in gut und schlecht, die Unterteilung, ja, die ergibt sich ja. Also wir sind ja Vernunft- oder verstandbegabte Wesen als Menschen, sagt man so, ja. Das heißt also, wir haben ein Instrument zur Verfügung, das uns unterscheiden lässt, das uns die Möglichkeit gibt, zwischen gewünscht und ungewünscht zu unterscheiden. Das Problem ist nur, dass wir dieses Werkzeug überhaupt nicht durchdrungen haben, sondern wir halten dieses Werkzeug für das Absolute. Das heißt also, der Verstand sagt, das ist schlecht, dann ist das schlecht. Der sagt, das ist gut, dann ist das gut. Es kann natürlich aus 1000 verschiedenen Perspektiven angeguckt, ist das Schlechte gut und das Gute wird schlecht. Ja, ganz klar. So. Wenn ich jetzt erkenne, dass dieses Werkzeug ein relatives Werkzeug ist, das mich einfach informiert, das setzt mich einfach in Kenntnis von Dingen. Kein Grund zur Unruhe, ja, kein. Alles klar. Es wird eingeordnet, zum Beispiel, das kann ich nicht essen und das kann ich essen, das ist giftig, das ist nicht giftig, ja. So, dann prima. Diese Idee, dass jetzt es nur um Aufmerksamkeit geht, also dass die Aufmerksamkeit selbst nicht zwischen gut und schlecht unterscheidet, das stimmt zwar, aber die so funktioniert das Bewusstsein trotzdem nicht. Das Bewusstsein, im Bewusstsein ist es ja so, dass die Dinge auf der Ebene von Erscheinung alle erlebt werden. Und natürlich ist das Bewusstsein selber davon vollkommen unbeeindruckt, weil das Bewusstsein ist immer einfach, ich bin da. Ja, ich bin da. Was passiert, passiert. Ich kann das nicht beeinflussen. Ich habe dazu auch keine Meinung. Aber das, was im Bewusstsein erlebt wird, das ist ja die Ebene von Mensch und von Welt. Das ist ja Maya. Das ist die Illusion. Das ist das, worin wir beide uns jetzt in diesem Augenblick bewegen. So. Und da, sagen wir mal so, können Dinge klar werden. Da kann klar werden zum Beispiel, dass wenn ich ständig auf dich drauf haue, dass du kein glücklicher Mensch sein wirst, ja, und dass du wahrscheinlich auch auf andere draufhauen wirst, auf die ein oder andere versteckte oder nicht versteckte Art und Weise. Also hier in dieser relativen Welt kann ich mir bewusst werden, dass das, was ich tue, eine Auswirkung hat. Oder anders gesagt, dass alles eine Auswirkung hat. Alles wirkt ein. Und wenn ich jetzt meinen Verstand mal wirklich wieder zu mir hole und nicht ständig damit da draußen rumbastle, was das ist und was das sein soll und was sein darf und was nicht sein darf, sondern zu mir selbst zurückkomme und merke, aha, das, was mir Schmerzen bereitet, das, was mir Angst bereitet, das bereitet Schmerzen und das bereitet Angst. Und ich meine jetzt nicht dieses ganze neurotische und psychotische Zeug, sondern ich meine ganz unmittelbar, ja. Ich schlage dich, ich schreie dich an oder ich höre dir zu und ich nehme dich in den Arm, ja. Ganz einfache Sachen so. Wenn ich das verstehe, erkenne, bemerke, wenn ich bemerke, dass das jedem Menschen so geht, und zwar selbst den Menschen, den ich abgrundtief hasse, der mein ärgster Feind ist, dass der im Grunde genommen genauso funktioniert, dann könnte es ja sein, wie gesagt, keine Ahnung, bin kein Prophet, ja, könnte es ja sein, dass diese Realisation uns beide in diesem Raum hier reden lässt. Nicht als Israeli und Palästinenser, ja, sondern von Mensch zu Mensch. Als mein Kind erschossen worden ist, ja, und hier wird erzählt, als mein Kind erschossen worden ist. Und vielleicht liegen wir uns dann in Arm und Bein zusammen, ja? Und merken, wir können unsere Kinder nicht mehr erschießen. Das können wir nicht machen, ja? Weil die werden in 100 Jahren noch gegenseitig ihre Kinder erschießen, wenn wir jetzt damit nicht aufhören. Das ist also ein Ausflug jetzt wirklich in das, in Maya, ja, in das, was wir hier leben, weil es ist ja, muss ja ein Traum sein, ja? Also allein auf der Ebene, verstehst du? Dass du glaubst, ich kann jemand anderen umbringen, weil ich gut bin und der andere böse ist. Ich meine, verrückter geht's gar nicht, ja? So. Und darum sage ich einfach, auf der relativen Ebene hat auch Verstand seine Funktion. Und Selbstbewertung, Urteilen. Ich kann jemanden verurteilen. Ich kann sagen, du hast jetzt 5 Menschen umgebracht. Wir müssen dich jetzt wirklich hier wegtun. Ja? Weil die Struktur, die nicht durchschaute Struktur, will sich weiterleben. Ja? Aber nicht, du bist nicht schuld. Ja? Sondern einfach, diese Struktur kann hier nicht unter allen leben. Also wir brauchen hier keinen Schuldigen, wir brauchen keinen Täter oder Verursacher, obwohl natürlich auf der relativen Ebene ganz klar da ein Täter ist. Weil du, also hier, dieser hier, ja, hat dieses und jenes getan. Und damit dieser hier das nicht mehr tut, tue ich ihn raus aus dem Spiel. Ist jetzt noch hier Ersatzbank, ja? So.
Ist das so ein Richter ohne Richter?
Genau.
Also ist das sowas wie, ja, wenn sie dich jetzt auf eine Position eines Richters, wenn das Bewusstsein dich auf die Position eines Richters setzt, dann wäre dir schon klar, keiner kann was, niemand kann was dafür,
ja.
Aber trotzdem musst du jetzt mal für ein paar Jahre hier das Feld räumen, weil das kann nicht sein, dass du jedes Jahr jemanden umbringst. Also,
ich denke, sagen wir mal, das ist heute ganz vielen, in Anführungszeichen Sozialwissenschaftlern oder wie die alle heißen, schon bewusst, dass du im Grunde genommen ständig nacherlebst, also in deinen Handlungen ständig nacherlebst, womit du selbst beeindruckt worden bist, ja, in der einen oder anderen Form. Du kannst es ja auch verschoben nacherleben oder in erlöster Form nacherleben. Ganz egal, aber dass du im Grunde genommen immer nacherleben wirst. Und je härter und schwerer und niederschmetternder deine eigene Beeindruckung war, umso niederschmetternder ist im Grunde genommen auch das, was du im Leben ausdrückst, ja? Mit wenigen Ausnahmen. Ja? So. Und deshalb, also es stellt sich keine Frage der Schuld, sondern es stellt sich eigentlich eine Frage des Einsehens. Also zu sehen, ich muss dich zwar wegtun, aber ich muss dich nicht das, was die Amerikaner Justice nennen. Justice has been done. So, also es ist Gerechtigkeit wirklich hergestellt worden dadurch, dass ich dich 40, 50 Jahre in Isolationshaft stecke, ja, oder dich töte oder keine Ahnung. Das ist Altes Testament, ja. Einfach das ist der gute Gott und der böse Teufel. Das ist die Dualität in Reinkultur. Ja? Und Dualität in Reinkultur kann sich natürlich nicht überwinden. Sondern Dualität in Reinkultur kann nur überwunden werden, wenn sie gesehen wird. Da werden wir jetzt wieder, verstehst du? Werden wir wieder, also einmal, du siehst einfach, was sich als Maya spielt.
Ja.
Ja? So, und dann siehst du, also der Israeli und der Palästinenser, die sich gegenseitig verteufeln, können aus der Verteufelung nicht rauskommen, wenn sie nicht sehen, dass es den Teufel nicht gibt. Ja? Und in dem Moment, wo sie erkennen, dass es den Teufel nicht gibt, umarmen sie sich. Das ist interessant. Aber es ist sehr schwer, das zu erkennen. Ja? Ich sage nicht, dass das einfach ist, überhaupt nicht. Ne?
Oder dass der Teufel gar nicht getrennt ist von was auch immer.
Also eben, aber dann gibt es ihn nicht. Verstehst du?
Ja,
weil
wenn
du Gott und Teufel zusammenpackst, wo ist Gott, wo ist Teufel? Wenn du letztendlich aufhörst, deine Blindheit nach außen zu projizieren. Also deine Blindheit abzuspalten und zu sagen, der andere ist blind. Der sieht nicht. Ja, du hältst dich ja für bewusst und den anderen für unbewusst. Der tut dir Taten, die böse sind. Und du letztendlich tust dir deine Tat nur dagegen, um letztendlich dieses Böse zu vernichten. Der Kreuzzug,
ja.
Aber wie gesagt, das sind natürlich alles, darüber kann man sich endlos unterhalten.
Worte kann das nicht wirklich treffen und trotzdem spricht es immer wieder darüber und dann scheint es ja auch genauso richtig zu sein.
Ja, Und es könnte passieren, dass es deinem eigenen Leben was bewirkt. Ja? Also es könnte sein, dass du auf einmal Dinge anders anschaust. Dass du also merkst, zum Beispiel mein erster Reflex ist Zorn, Hass, Wut, schuldig sprechen. Und dahinter kann aber immer besser gesehen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist unschuldig. Also, es ist eine furchtbare Tat und gleichzeitig kann sie nur von jemandem getan werden, der vollkommen unschuldig ist. Der, ich sag's mal pathetisch, in einem völlig geöffneten Zustand hier auf dieser Erde angekommen ist, ohne Worte, ohne Gedanken, ohne Idee, ohne Plan, und auf eine Art und Weise beeindruckt worden ist, die ihn dieses tun lässt, ja, die ihn glauben lässt, dass das die richtige Art und Weise ist, sich auszudrücken. Das ist sehr traurig, ja, das ist sehr, sehr traurig. Also da kann man wirklich, und das meine ich so, das ist entsetzlich. Also da fehlt die Liebe.
Ja, das ist dieses Drama, ne? Also das ist einfach in sich immer dramatisch, und wenn ich so nach außen gucke und das wirklich dann kommt, da ist niemand, der eine Wahl hat, ne? Dann ist das so heilsam, was natürlich auch eine Falle werden kann, ne? Wenn ich das so als Ego-Trip benutze, ne? Wie ist denn niemand, der eine Wahl hat?
Ja.
Ist mir doch Latte. Aber so in diesem Konsens hat es das wirklich Heilendes, dass das gesehen werden kann, dass da niemand ist, der jemals irgendeine Wahl gehabt hat. Ne?
Genau. Und in dem Moment, wo das offensichtlicher wird und wo deshalb nicht mehr verurteilt werden muss, obwohl noch geurteilt wird, es müssen Urteile gesprochen werden in dieser relativen Welt, in dem Moment, wo du merkst, der Schmerz in einer Person kann so unerträglich sein, dass er sich nicht anders formulieren kann als durch Gewalt. Und wenn du diesen Menschen darauf ansprechen würdest, würde der sagen, Schmerz, weiß nicht, was du meinst. Kann ich nicht. Kenne ich nicht. Das heißt also, kannst du wieder für dich sehen, oh, ich kann mir also dessen, was sich dort spielt, so unbewusst sein, dass ich nicht mal mitbekomme, dass es überhaupt passiert. Ja, also ich kann die Struktur, als die es stattfindet, leugnen. Und das ist wieder, da stehen wir, oder nicht, da steht niemand davor und sagt, wow. Also verstehst du wirklich, ich sage jetzt nochmal ein bisschen doof und pathetisch, vielleicht ist es wirklich an der Zeit aufzuwachen.
Ja.
Und wie gesagt, wem das sagt, vollkommen wurscht, ja? So. Genau.
Ja.
Ich glaube, das
ist ein schöner Gedanke. Vielleicht ist es an der Zeit aufzuwachen.
Ja.
Vielleicht inspiriert das. Wird gehört.
Ja, wer weiß.
Ohne jemanden, der hört.
Ja. Und dieser Niemand, der hört, hat ganz viele Ohren.
Ja.
Das, ne, also wir, das vielleicht nochmal ganz, wirklich ganz kurz, weil das auch so eine, Niemand heißt nicht, dass es nicht empfunden wird, dass es nicht gesehen wird, dass es nicht wahrgenommen wird. Sondern niemand heißt, dass darin kein spezifischer ist, kein Einzelner, kein Besonderer, sondern dass im Grunde genommen in jeder Form, im Palästinenser und im Israeli, derselbe ist. Ja, und dass die Identifikation mit Form, Gedanke und Empfindung uns genau dieses übersehen lässt.
Kommt mir gerade noch so, es kommt ja dazu, dass man in diesem Sehen der Schuldlosigkeit in jedem, also dass es das als Erfahrung gibt, Schuld, Schuldigen, Schulden und so, aber dass es irgendwie da keinen wirklich Verantwortlichen für gibt.
Ja.
Unser Gespräch hier war wieder wie 5 Minuten. Wir sitzen jetzt 1:44 hier.
Danke.
Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau.